Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Schreibcast, welche auch die erste Folge des Schreibcasts sein könnte, zumindest technisch gesehen, weil wir sind hier hinter den Kulissen wieder zurück, wirklich zu Square One, was Audioeinrichtung angeht, weil wir eine neue Software austesten. Ich hoffe, wir hören uns erstmal gegenseitig. Hallo Birte.
Das Schlimme ist, dass wir gar nicht eine neue Software ausprobieren, sondern die Pro-Version theoretisch.
Die Pro-Version der Software, die wir die ganze Zeit benutzen. Die einfach dort, ja, naja, es ist noch zu früh für ein finales Urteil, aber aktuell wirkt es ein bisschen nach, funktioniert schlechter als die kostenlose Version.
Ja, aber das hat, finde ich, vorher was schon mit unserem Thema zu tun. Ich bin ja mal direkt rein. Ne,
wie los geht's. Ich weiß auch nicht, wie lange das hier alles hält, deshalb vielleicht wirklich straight zum Thema, schnell durch.
Ey, straightforward. Wir wollen heute über Erwartung sprechen. Sprich einfach schon mal ganz schnell. Wir wollen heute über Erwartung sprechen. Und ich habe ja erwartet, dass wenn wir die Pro-Version hätten, dass es alles viel einfacher geht und viel besser und viel...
Auf jeden Fall. Der Vorteil ist, wir sehen uns jetzt gleichzeitig, während wir uns hören. Deshalb probieren wir das auch in erster Linie aus und wir gucken mal, wie lange das hält. Ja, so, und jetzt reden wir heute einfach alle ganz schnell und dann ist die Episode 12 Minuten lang.
Cool.
Ja, genau, Erwartungshaltung. Wir haben im Vorfeld ganz kurz darüber gesprochen, über welche Art von Erwartungshaltung wir sprechen. Und wir haben gesagt, eigentlich heute erstmal über alle. Also quasi wirklich so Erwartungen, die man selbst an sich haben kann, Erwartungen, die man an seinen Text haben kann, Erwartungen, die andere von außen an uns haben können oder an unsere Texte.
Und damit zusammenhängt vor allem auch die Erwartung, die wir haben an die Erwartung der anderen.
Okay. Also auch Metaebenen. Sehr schön.
Voll. Das ist nämlich, finde ich, im Schreiben ein Kernthema.
Ja, deshalb, ich muss es einfach machen. Ich weiß, wir sind eigentlich ein Schreib- und kein Buch-Podcast, aber es beschäftigt mich und es passt zum Thema. Wir nehmen gerade auf am Wochenende der Buchmesse. Jetzt gerade ist die Buchmesse, der Sonntag der Buchmesse, 20. Oktober. Und jetzt gerade werden ja auch ganz, ganz viele Buchpreise verliehen. Der Deutsche Buchpreis, der Deutsche Kinder- und Jugendliteraturpreis und wahrscheinlich zigtausend andere kleinere Preise. Und ich weiß nicht, das dürfte manche unserer Leser, oh Gott, Hörer und Hörerinnen, so rum, haben das vielleicht mitbekommen, weil ihr auch ein bisschen so im Thema drin seid, dass der deutschsprachige Autor Clemens Meyer nicht den Deutschen Buchpreis dieses Jahr gewonnen hat, sondern stattdessen,
Martina Hefter.
Danke. Ich bin so unglaublich schlecht mit Namen. Ich merke mir immer nur die negativen Sachen. So, und das ist eine traurige Geschichte der Erwartungshaltung. Denn Clemens Meyer hat offensichtlich stark damit gerechnet, also wirklich erwartet, dass er diesen Preis gewinnen wird. Und hat jetzt einen sehr, sehr öffentlichen Meltdown, dass er ihn nicht gewonnen hat. Und schimpft gegen alles und jeden, dass das ja, ich weiß nicht, es geht schon sehr ins Verschwörungstheoretische. Er schimpft vor allem aufs System, habe ich das Gefühl. Also es wirkt eher so nach, er wittert da irgendwie vielleicht eine Verschwörung seitens der Jury. Er schimpft nicht so sehr auf Magdalena Heff. Das ist vielleicht das Einzige, was man ihm in dieser sehr peinlichen Posse zugutehalten kann. Also er hat jetzt noch nicht irgendwie sowas gemacht wie, hier diese Frau, gegen die ich verloren habe, das kann ja nicht sein. Aber das ist auch mit das Einzige. Also Erwartungshaltungen können einem auch irgendwie so ein bisschen zu Kopf steigen, wenn man vielleicht auch sein eigenes Produkt für besser hält, als es dann von den Leuten von außen wahrgenommen wird. Spielt also auch wieder mit der Erwartungshaltung der anderen, also auch genau deiner Ebene gerade wieder zusammen. Das ist gerade ein sehr prominentes Beispiel. Also wenn ihr mögt, googelt einfach mal Clemens Meyer. Ihr findet sehr, sehr schnell mehrere peinliche Interviews von ihm, wo er sich sehr traurig darüber äußert und sich offensichtlich sehr viel Luft machen muss und Gehör verschaffen muss, wie enttäuscht er von dieser Entscheidung ist. Ja, also Erwartungshaltungsmanagement ist auch was, über das wir vielleicht heute reden
können.
Was
würdest du denn eigentlich sagen, was sind Erwartungen? Also mal so back to the roots, also ganz an Anfang, ne? Definition.
Mhm. Also Ja, habe ich auch drüber nachgedacht. Und vor allem, mir ist aufgefallen jetzt, ich habe als allererstes, wenn ich darüber nachdenke, mit irgendwie, wir wollen jetzt über Erwartungen sprechen, mein erster Gedanke geht zu negativen Assoziationen, leider. Also wirklich so übersteigerte Erwartungen oder die Erwartung, dass etwas nicht gut funktionieren wird. Und dann finde ich ganz traurig, weil eine Erwartung kann ja auch sowas wie Vorfreude sein. Aber das war erst mein zweiter Gedanke. Also so sich darauf freuen, einen Text fertig zu bekommen oder früher noch sich darauf freuen, den Text überhaupt erstmal zu schreiben und sich darauf zu freuen, was für Reaktionen und Ergebnisse dieser Text nach sich ziehen wird. Eigentlich sollten Erwartungen vielleicht eher sogar eine positive Assoziation sein, aber sie können beides sein. Also so im Sinne von, man beginnt sich mit etwas auseinanderzusetzen und man antizipiert bereits, wie sind die Reaktionen darauf, wie ist das Outcome von der Sache, mit der ich mich gerade beschäftige und auch vielleicht so dieses, wie wird die Sache ablaufen.
Ich finde es total verständlich übrigens, dass du beim Schreiben zuerst daran denkst, an so negative Erwartungen und also erstens hast du ja auch gerade dieses Präsent, das Beispiel präsent, was du gesagt hast mit dem Clemens Meyer. Ich will immer Felix Meyer sagen. Und dann ist es ja auch so, dass diese inneren kritischen Stimmen, das ist ja das, was uns beim Schreiben oft begegnet. Und da du ja einfach auch beruflich mit Schreibberatung ein bisschen was zu tun hast, die Leute kommen ja nicht, weil sie so positive Erwartungen haben, weil sie denken, boah, der Text wird aber gut, die Dozentin, der Dozent wird bestimmt vor Freude weinen. Sondern die Leute kommen ja, weil sie denken, dass sie die Erwartungen der anderen nicht erfüllen können. Oder ihre eigenen Erwartungen oder das, ne? Und deswegen überrascht es mich jetzt nicht, dass das für dich als Schreibberater präsenter ist.
Ja, wir sind rein beruflich sind wir deutlich öfter mit genau dieser negativen Assoziation von Erwartung konfrontiert, auf jeden Fall. Ich wüsste gar nicht, wie es bei mir ist. Ich glaube, ich hab wahrscheinlich öfter positive Erwartungen, wenn ich mit irgendwas zu schreiben beginne. Zum Beispiel mein eigenes Schreibprojekt, also die, so wenn ich Paper-Sachen mache, da gehe ich mit Vorfreude dran und dann halt auch einer positiven Erwartungshaltung, weil ich denke, hey, wenn das dann irgendwann fertig ist, dann spiele ich das mit einer Gruppe und dann finden die das hoffentlich cool und dann freue ich mich auch schon, deren Reaktionen zu sehen und so. Also in meinem privaten gehe ich oft eher mit einer positiven Erwartungshaltung dran, im Beruflichen meistens auch, zum Glück. Also, dass ich wirklich denke, wenn ich einen Text anfange, dass ich denke, ja, okay, da wird schon ein gutes Ergebnis rauskommen. Der Schreibprozess wird vielleicht kompliziert und dauert irgendwie länger, als ich gerade Zeit habe, so Sachen, aber ich bin trotzdem irgendwie dann noch so guten Mutes, dass da was Gutes bei rauskommt. Was auch zeigt, finde ich, dass Erwartung jetzt auch gerade so Erwartungen an das eigene Textprodukt, an das Schreibprodukt, dann auch wieder mit Kompetenzen zusammenhängen und was man sich selbst zutraut.
Ich finde, du hast gerade was mega Wichtiges gesagt, weil du hast gesagt, zu Beginn eines Pen-and-Paper-Projekts, zu Beginn eines Schreibprojekts im Privaten, hast du erstmal positive Erwartungen, hast schon vor Augen, wie du das mit Leuten spielst und so. Und jetzt würde ich mal behaupten, ist es etwas, was wir gerade bei solchen privaten Schreibprojekten, bei dir ist es jetzt das Pen-and-Paper-Schreibprojekt, dass das nicht so bleibt über die Strecke, ne, die wir das schreiben. Wenn das, meine Hypothese wäre, wenn das jetzt so bleiben würde, dann würde das leichter fallen, das zu schreiben.
Mit Sicherheit, ja. Ich glaube auch, genau, also Erwartungshaltungen variieren je nach Stimmung oder je nach Schritt, Arbeitsphase, bei der ich im Schreibprozess gerade bin. Bei diesen privaten Projekten muss ich tatsächlich sagen, bleibt meine Erwartung sogar meistens positiv. Also da müsste schon irgendwas ziemlich schief gehen, damit ich das Gefühl habe, dass das jetzt gerade kippt und ich mir dann irgendwie denke, oh, okay, das wird nichts werden, die Leute werden das schlimm finden, ich komme vielleicht nicht mal mehr zu einem Endergebnis. Also das, was vielleicht auch zeigt, dass ich irgendwie in diesem privaten Schreiben irgendwie schon so, keine Ahnung, geschult bin. Nee, das ist es, glaube ich, nicht mal mehr. Vielleicht einfach, dass ich es lockerer sehen kann. Also jetzt auch irgendwie über Erfahrung von Jahren so ein bisschen mehr auf meine eigene Erfahrung und meine eigenen Kenntnisse vertrauen kann. Das habe ich im Beruflichen inzwischen auch bei manchen Textsorten, wo ich einfach weiß von wegen, ey, ja, das ist jetzt auch ein bisschen Routine. Es ist vielleicht jedes Mal neu schwer, einen bestimmten Text zu schreiben, aber ich habe das schon viele Male erfolgreich abgeschlossen. Die Chancen sind deutlich höher, dass das auch jetzt so ist und auch wenn es sich gerade nicht so anfühlt. Daraus, finde ich, kann man dann auch noch mal ein bisschen ziehen. Und dann gibt es natürlich irgendwie Texte, bei denen das kippt im Laufe des Schreibens, auf jeden Fall. Das hängt dann aber auch wirklich relativ eng zusammen, also quasi dieser Performance, also wie man sich dann auch selbst evaluiert während dem Schreiben. Und dann ändert sich die Zukunftsprognose teilweise sehr, sehr stark.
Mhm. Zum einen dieses, wo evaluiere ich mich in meinem Schreibprozess? Dann können, glaube ich, aber auch, und das ist wieder ziemlich hypothetisch, ne, was auch mit reinspielen könnte, wäre Umgebungssachen. Das heißt, wenn ich gerade in meinem Leben rundherum Niederschläge, Scheitergefühle erfahre, könnte ich mir vorstellen, spielt das eine Rolle für meine Erwartung an mein Schreiben. Und das andere, was ich gerade gedacht habe, das habe ich jetzt wieder vergessen. Du hast noch was gesagt, darauf wollte ich eingehen. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Verdammt. Ja, was würdest du dazu sagen? Ich glaube, es hat nicht nur was damit zu tun, was du gerade selber in deinem Schreiben erlebst, also wie du dich in deinem Schreiben, ne, fällt es dir leicht, fällt es dir schwer und so, sondern ich würde jetzt behaupten, das kann auch was damit zu tun haben, wie du, was drumherum passiert, also außerhalb des Schreibens. Angenommen, ich schreibe an einem Text und in diesem Textprojekt läuft es relativ gut, aber ich habe zum Beispiel in einem anderen Bereich einen Niederschlag erlebt. Ich bin gescheitert irgendwo. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe richtig irgendwo was, wo ich wirklich richtig an mir zweifle, sozusagen. Eine Scham setzt ein. Nicht, ich habe einen Fehler gemacht, sondern ich bin ein Fehler. So. Ich würde jetzt behaupten, dass das etwas sein kann, was wir in unserer Schreibprojekt, das erstmal gar nichts damit zu tun hat auf dem ersten Moment, aber damit reinnehmen können und das darauf übertragen können.
Das kann auf jeden Fall passieren, definitiv. Das ist dann ja auch eher so ein bisschen eine systemische Herangehensweise. Also, dass man halt sagt, okay, man darf nicht nur auf das Schreibprojekt gucken, sondern man muss irgendwie auf alles
schauen.
Könnte
daran liegen, dass ich Systemikerin bin. So.
Ja. Klar, einfach um es mal beim Namen zu nennen. Ja, natürlich. Also, so, das ist halt, ich glaube, man denkt das mit, das ist ja auch ein bisschen das Problem bei Erwartungen, also vor allem, da sind wir da jetzt eigentlich auch so bei Erwartungen, die man an sich selbst setzt und Erwartungen, die man quasi von außen auf sich selbst drauf projiziert. Die sind halt nicht wirklich rational. Und deshalb ist es auch total schwer, das halt so zu trennen, zu sagen so, okay, also wenn man wirklich so eine Sache hat mit, im Leben läuft gerade alles wirklich sehr, sehr schlecht, verschiedenste Dinge funktionieren nicht, dann fällt es halt, glaube ich, wahnsinnig schwer, sich an den Schreibtisch zu setzen und zu sagen, jetzt habe ich hier aber mein isoliertes Schreibprojekt und das kann ich komplett offen und frei von irgendwelchen Zwängen angehen. Weil man ist dann halt eben nicht frei von Zwängen. Und natürlich kommen die dann da mit rein. Ich glaube aber...
Also ja, genau. Nee, im Sinne von ja.
Okay.
Also so nein, wir sind davon nicht frei.
Ja, genau. Ich glaube aber, dass es tatsächlich... also Schreiben kann ein Ventil sein, um das loszuwerden. Da wären wir dann wieder beim irgendwie therapeutischen Schreiben, beim autobiografischen Schreiben. Und also, Also manchmal finde ich, kann dann ein Schreibprojekt tatsächlich auch gerade eben so eine Ausflucht aus den anderen negativen Dingen sein, dass man sagt, okay, ich gehe jetzt wirklich gerade mal, also ich versuche dieses Schreibprojekt so gut wie möglich isoliert zu betrachten und verbringe jetzt einfach mal Zeit damit und muss vielleicht gerade nicht über diese anderen Dinge nachdenken. Ich bin wirklich ein Verfechter davon, dass man ein Schreibprojekt genauso nutzen kann, wie man, keine Ahnung, Sport nutzen kann. So, ich glaube, da ist das ja viel, da würden, glaube ich, tendenziell mehr Leute zustimmen, dass man sagt, okay, wenn es irgendwie, wenn ich einen scheiß Tag habe, aber abends dann mich irgendwie beim Sport nochmal auspowern kann, dann macht das den Kopf frei und dann ist man mal eine Stunde raus aus allem und denkt nicht über diesen ganzen Mist nach und vielleicht geht es einem danach dann irgendwie auch besser und sei es nur temporär ein bisschen besser, bevor das alles wiederkommt. Ich will jetzt auch nicht in so eine Richtung gehen von, geh einfach mal eine Runde laufen und dann sind deine Depressionen weg oder so, auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, das kann, man kann ein Schreibprojekt auch so nutzen, wenn man es schafft, sich darauf einzulassen. Es kommt aber wahrscheinlich sehr aufs Schreibprojekt an. Ich weiß nicht, ob ich jetzt quasi, wenn ich gerade beruflich in einem Antragsschreibprozess bin, dann sagen würde, oh, das nutze ich jetzt mal, um gedanklich frei zu werden von allem anderen.
Als Sigrid hier war im Schreibcast und mit mir über Märchen gesprochen hat, hat sie tatsächlich genau so eine Methode vorgeschlagen. Und zwar sagt sie, dass etwas ist, was für sie gut funktioniert. Ich würde jetzt vermuten, dass es auch für sie einfach gut funktioniert in so einem Moment, weil sie das schon oft gemacht hat und sozusagen sie das schon kennt. Ne? Es ist also sozusagen ein gewohnter und fast schon komfortabler Prozess wahrscheinlich, dass sie dann ein kleines Märchen schreibt. Sich vielleicht auch mal in eine Randfigur reinversetzt. Ich habe seitdem ganz oft gedacht, so, in diesem Sommer hatte ich ganz oft das, welche Figur von einem Märchen wäre ich denn gerade so? Und dann, wenn ich irgendwie Momente hatte, wo ich dachte, boah, es ist einfach echt gerade viel und so richtig, weiß nicht, Überforderungsmomente, dann habe ich ganz oft gedacht, ich bin einfach der Frosch beim Froschkönig. So. Und das, finde ich, passt voll gut. Und das, was ich vorhin sagen wollte, was auch wichtig ist nochmal, dass Erwartungen etwas damit zu tun haben, was wir schon erfahren haben. Also auch mit unseren Werten und das ist nochmal was anderes mit der Introjektion. Aber ein Punkt ist, woraus sich Erwartung speist, ist das, was wir schon in unserem Leben erfahren haben. Also ne, wenn du sagst, du hast einfach schon ganz oft erlebt, dass du diese bestimmte Textart erfolgreich, in Anführungsstrichen, erfolgreich gestalten, schreiben,
geschrieben,
erfolgreich
geschrieben, erfolgreich abgeschlossen,
wollte ich sagen, hast, dann ist natürlich die Erwartung, dass es dieses Mal auch wieder so wird, hoch. Und gleichzeitig ist es auch eine für dich gefühlte realistische Erwartung. Das ist übrigens wichtig, wenn wir über Erwartung sprechen, dass es eigene Erwartungen und fremde Erwartungen an uns gibt, die wir als realistisch empfinden und es gibt welche, die wir als unrealistisch empfinden. Und wenn ich weiß, dass ich das schon mal gemacht habe und zwar nicht nur einmal, sondern im besten Fall mehrfach, dann ist es eine gefühlte realistische Erwartung. Etwas anderes ist, was Studierende manchmal haben und oft haben, dass sie sagen, ich habe schon ein paar gute Hausarbeiten geschrieben und ich habe gute Noten geschrieben, aber ich weiß nicht, wie ich die reproduzieren kann. Also ich fühle mich trotzdem unsicher damit. Dann ist es keine gefühlte realistische Erwartung, dass ich das weiter erfüllen kann. Dann hast du vielleicht das Gefühl, ich kann wahrscheinlich bestehen, aber du hast oft nicht das Gefühl, ich kann wahrscheinlich wieder eine gute Note schreiben. Und übrigens, glaube ich, ist das etwas, was wir mega gut auf Social Media übertragen können. Wenn du sagst, wenn du diese Beiträge liest von Menschen, die sagen, der Algorithmus macht oder so, oder die Suchmaschine und SEO, kannst du auch darauf übertragen, was, ne, das ist ja alles das so undurchschaubar und ich bin dem so ausgeliefert, ist es, glaube ich, ein ähnlicher Mechanismus, der funktioniert, wie bei Studierenden, die sagen, jetzt habe ich schon ein paar gute Hausarbeiten geschrieben, kann die aber nicht reproduzieren bei Social Media, ne? Ich hatte ein paar gute Beiträge, ich habe die haben irgendwie gut performt sozusagen, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das reproduzieren kann und komme nicht in eine realistisch gefühlte positive Erwartungshaltung.
Finde ich gerade mit Social Media ein gutes Beispiel. Also gerade so, ja, ob man jetzt Influencer ist oder nicht oder ob man wie du irgendwie beruflich was mit Social Media auch macht. Genau, so dieses, ja, So, ein Beitrag hatte viele Klicks. Die nächsten zwei Beiträge haben so gut wie gar keine Klicks. Die Reichweite unterscheidet sich massiv und man kann nur Rätsel raten, woran es denn liegt. Und letztlich ist ja dann Social Media in vielen Fällen auch eine Blackbox. Texte schreiben ist teilweise auch eine Blackbox im wissenschaftlichen Bereich. Da haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Gibt es dann halt eben nicht das passende Feedback oder das Feedback ist nicht gründlich genug. Das heißt, es ist genau das, egal ob die Note schlecht oder gut ist. Man weiß nicht genau, wie man das eigentlich gemacht hat. Das heißt, Reaktionen sind irgendwie sehr, sehr wichtig darauf und daran mangelt es dann ja. Also gerade beim Schreiben, ich glaube, das wissen alle halt so, ausbleibende, mangelnde Reaktionen auf die eigenen Texte können wirklich dann auch ein Problem sein für die eigene Erwartung und halt auch vor allem die eigene Erwartung einzuschätzen. Dann wäre dann aber jetzt direkt auch meine, also eine praktische Frage. Was kann man denn von sich selbst tun, um realistische Erwartungshaltungen zu formulieren? Vielleicht wirklich vor allem für sich selbst. Also weil die eine Sache, die du beschrieben hast gerade, sind ja dann wirklich, ist ja Resonanz von außen. Und ob sie ausbleibt oder ob sie eintrifft. Jetzt gibt's aber natürlich auch viele Texte, auf die einfach per se nicht viel Resonanz kommen wird. Viele Leute, die kreativ schreiben, veröffentlichen und finden nur eine Handvoll Leser am Anfang und gerade so in der Probephase und so. Was kann man also für sich selbst irgendwie machen, um eine realistische Erwartungshaltung für sich zu formulieren?
Ein bisschen sind wir da, würde ich fast sagen, im Smart-Bereich, also in diesem Ziele formulieren, ne? Was will ich denn eigentlich? Also was ist mein Ziel vom Schreiben? Da habe ich jetzt auch in den letzten Tagen wieder ganz viel für mich selber drüber nachgedacht, wenn ich an mein autobiografisches Schreibprojekt denke, was ist denn da eigentlich meine realistische, was ist meine Erwartungshaltung daran? Und als ich gestartet bin, und das fand ich spannend, hatte ich nämlich eine ähnliche Erwartungshaltung wie die, von der du vorhin beschrieben hast. Das heißt, ich habe immer an das Produkt gedacht. Und das ist spannend, weil ich ja eigentlich Schreibberaterin bin und weil es mir ja eigentlich um den Prozess geht. Und trotzdem war ich mit meinem eigenen Schreibprojekt sehr in meinem Produkt. Und jetzt könnte ich aber auch gucken, okay, warum will ich diesen Weg gehen? Ja, also da bin ich jetzt gerade. Erstmal bin ich beim Schreiben und will ich das schreiben? Also nicht will ich das Buch haben, sondern will ich das schreiben? Und ich habe mir diese Frage jetzt tatsächlich mit Ja beantwortet und habe auch gesagt, was ist denn meine realistische Erwartung beim Schreiben? Okay, ja, ich kann noch mal gucken auf mein Leben. Ich kann Sachen neu entdecken, ne, beim Autobiografischen. Ich kann auch was lernen, weil durch Schreiben lernen wir. Also wir lernen Schreiben durchs Lernen, durch Schreiben. Zumindest sagen das viele Leute. Ich bin mir da immer noch nicht ganz sicher, ob das so stimmt. Dann kann ich da mit anderen drüber reden, glaube ich auch, ne, was wenn die auch schreiben und am besten auf einer ähnlichen Lernstufe sind wie wir. Was schreibst du und was erwartest du von deinem Schreiben? Was erlebst du auch bei deinem Schreiben? Glaube ich, funktioniert auch gut. Also erstmal das für mich selber formulieren, was will ich davon eigentlich, ja? Und wenn ich jetzt ein Schreibprojekt angehe, von dem ich weiß, dass das lang ist und nur auf das Produkt gucke, dann glaube ich, ist es viel schwerer, diesen Weg zu gehen, als wenn ich auf ein Schreibprojekt gucke und mir den Weg angucke und mir sage, okay, was erwarte ich eigentlich von dem Weg? Und das, glaube ich, ist übrigens beim Schreiben total schwierig und auch eine große Krux. Da können wir nochmal in Bezug auf die Folge, die wir das letzte Mal veröffentlicht haben, wenn ich nämlich erwarte, dass Schreiben ganz schnell und ganz leicht ist und dass das was mit Mondschein, Kerzenlicht und Tee zu tun hat und dann setze ich mich an den Tisch und das fließt so aus mir raus, kann das sein, dass das für mich dann auf einmal nach einer Woche super demotivierend ist und ich mich nicht mehr ransetze, weil es sich bei mir ganz anders anfühlt. Also wenn sich meine Erwartungen durch Pinterest, Bilder und Social Media Beiträge speist, ist das, glaube ich, schwierig. Und da das einfach mal zu formulieren. Okay, was erwarte ich denn eigentlich, wie mein Schreiben aussieht? Dass ich da sitze und die ganze Zeit so tippe? Ja.
Ja, vor allem muss man auch mal, wenn man gerade so auf diese Pinterest-Romantik eingeht, also erstmal ist schon mal schwer, weil ich glaube, die meisten von uns haben einfach nicht eine modern ausgestattete Loggia mitten im Wald, wo wir an der großen Fensterfront sitzen können, während hinter uns ein Kamin prasselt. Ja, aber dann wirst du da vielleicht merken, dass du leider keinerlei WLAN hast und zu deinem Schreibprozess einfach mal eine schnelle Recherche gehört, die du da dann halt nicht machen kannst. Genau, also das ist so diese Erwartungshaltung und die Bilder zum Schreiben werden uns ja ganz stark von außen vermittelt und sich davon erstmal so gut wie möglich trennen. Zu überlegen, wie kann denn ein Schreibprozess für mich aussehen und nach welchen Kriterien ist der für mich gut? Und gut kann in dem Fall halt auch einfach nur heißen aushaltbar. Also es kommt halt auch drauf an, was es ist. Kann man sich frei entscheiden, ob man den Text schreibt oder nicht? Also ist es irgendwie ein reines Privatprojekt, auf das gegebenenfalls auch niemand wartet? Oder sind es SchreiberInnen-zentrierte Texte? Dann kann man wirklich, dann finde ich, sollte man sagen, dann muss man den Fokus komplett auf das auf den Prozess schieben und wirklich sagen so, ja, ich möchte, dass der Prozess gut ist, weil darum geht es ja, der muss sich angenehm anfühlen, wie auch immer das aussieht. Wenn es ein Text ist, auf den andere Leute warten, also ein leserinnenzentrierter Text, dann finde ich, shiftet das so ein bisschen. Also das sage ich auch in Schreibberatungen oft, wenn es dann darum geht, dass Leute halt einfach so jetzt die Deadline hinkriegen müssen und quasi es wirklich nur noch darum geht, das Produkt fertig zu kriegen, dass ich halt sage, so, ja Leute, kann sich eventuell, wenn es gar nicht anders geht, kann sich das jetzt auch, bis du das Ding abgegeben hast, auch beschissen anfühlen, aber dann ist der Lohn halt das abgegebene Produkt, wenn es gar nicht mehr anders geht, wenn vielleicht auch die Zeit fühlt oder wenn einfach nichts zusammengebastelt werden kann, wo sich der Prozess dann gut anfühlt und dann kann das ja aber auch eine realistische Erwartungshaltung sein. Also ich finde, die kann man auch akzeptieren, dass man sagt, okay, der Schreibprozess wird vielleicht quälend, weil es ist jetzt nicht mehr die Zeit oder ich habe nicht die Mittel, um den so zu realisieren, dass ich ihn gut finde. Ich weiß aber, das dauert nur noch x Tage oder Wochen und dann ist es vorbei. Und das Ergebnis ist dann, und der Lohn ist eigentlich nur das Textprodukt. Und danach braucht man vielleicht 3 Tage Erholungsurlaub und ein langes Wochenende, in dem man irgendwie gar nichts mehr macht, außer irgendwie Serien-Binge-Watch-Marathon oder ein Wellness-Hotel oder was auch immer. Aber Hauptsache, es ist geschafft. Auch das kann ja eine realistische Erwartungshaltung sein, die halt dann jetzt gar nichts mehr mit dieser Pinterest-Cozy-Writing-Romantik zu tun
ja,
hat.
Ja, und ich habe das tatsächlich mal mit einer, ich hatte mal eine Person in der Schreibberatung, die kam mit einer Abschlussarbeit, die wirklich einfach schon sehr weit aufgeschoben war und es gab nicht mehr so viel Zeit. Was haben wir also gemacht? Wir haben da sehr realistisch drauf geguckt, einen Zeitplan erstellt und die Person hatte wirklich sehr große Abneigung, ne, so wie du sagst. Und dann hat dieser Person mega gut geholfen. Das hat mich tatsächlich, ich habe das vorgeschlagen, trotzdem hat mich dann fast selber überrascht, wie sehr ihr das geholfen hat, dass ein Freewriting zu machen, jedes Mal, bevor sie sich an den Text setzt und aufzuschreiben, was sie daran einfach scheiße findet. Also es war eine Abschlussarbeit mit vorgegebenem Thema.
Mal rauslassen. Ja, okay. Ja, selbst bei einem selbstgewählten Thema ist es völlig legitim, wenn man eventuell den Schreibprozess als komplett scheiße empfindet. Also, es passiert halt. Ich bin immer sehr, sehr froh, gerade weil du das Thema ja auch hattest, so im Sinne von, wie sieht Schreiben eigentlich auf Social Media aus und so. Ich bin immer wahnsinnig froh, wenn ich so Beiträge von Autorinnen und Autoren finde, die zeigen, wie kaputt und wie schlimm das aussieht. Ich denke jetzt zum Beispiel an hier im deutschen Bereich, was ich in letzter Zeit gesehen hatte, Julia Becker und Lena Kupke. Julia Becker bringt jetzt sehr, sehr bald ein neues Buch raus, geht jetzt, glaube ich, im Herbst auch auf Lesereise, ist eine deutsche Autorin und Comedian, also schreibt auch quasi so Komödien, ich will Komödie, fühlt sich komplett falsch an zu sagen, sie schreibt Komödien. Sie schreibt Literatur mit Humor. Es gibt im Deutschen kein Genre. Gibt es dafür einen Genrebegriff? Deutsche Literatur ist immer so deprimierend, dass für die 3 Bücher pro Jahr, die komisch sind, es irgendwie keinen Genrebegriff gibt. Naja, egal. Sie hat sehr, sehr viel auf Instagram wirklich auch gezeigt und darüber gesprochen, wie beschissen ihr Schreibprozess ist und wie viele Selbstzweifel sie hat und wie sehr sie quasi so verlottert auf dem Deadline-Prozess und hat wirklich gesagt, es geht gerade gar nichts mehr, ich muss jetzt wirklich einfach nur noch irgendwie sehen, dass ich diese Deadline nicht reiße. Und bei Lena Kupke, ebenfalls deutsche Autorin, auch Comedian, ist das auch so, dass sie so ihren Redigierungsprozess sehr, sehr stark auch auf Social Media begleitet hat. Und ich habe das Gefühl, auch wirklich so zum, so ranten und Wut ablassen Videos auf Instagram gemacht hat und dann wirklich einfach gezeigt hat, wie sie da sitzt und Text löscht oder Seiten wegwirft und einfach so wütend in die Kamera schreit, weil nichts geht. Und sowas finde ich immer sehr nett zwischen den anderen Sachen, wo man halt genau sieht mit, ah, Leute, hier ist mein neues Buch, das habe ich mal schnell runtergeschrieben und so.
Ich finde dabei tatsächlich ganz wichtig, das merke ich jetzt gerade, dass das in mir so kommt, während du das erzählst, dass es da so ein Zwischending geben muss, ne? Also wenn ich jetzt erwarte zum Beispiel, dass Schreiben bedeutet All-Nighter, dass Schreiben bedeutet, dass ich durchmache, dass ich total todesfertig bin, dass es alles aus mir rausholt, so, dann gehen wir in die Self-Fulfilling Prophecy und bauen uns ganz hübscher Baukasten für eine Schreibblockade. Das fände ich jetzt auch schwierig. Da ist übrigens eine wunderschöne Übung, die wir sehr gut machen können, ist, dass wir ganz, ganz, ganz realistisch sind mit unseren Erwartungen und unserem Schreibprozess und aufschreiben oder uns überlegen, drüber sprechen, geht auch, was auf uns zukommen könnte, auch mit den schwierigen Zeiten, ja, was könnte sein, wenn ich kurz vor der Deadline bin? Was kann sein, wenn mir keine Worte einfallen? Was kann sein? Ich zum Beispiel habe jetzt gemerkt in einem Rückschau zu meinem Schreibprojekt, dass ich nicht ein einziges Mal mich an mein Schreibprojekt gesetzt habe und keine Worte hatte, ich aber ganz oft das gar nicht aufgemacht habe und gedacht, nämlich sozusagen Angst hatte, keine Worte zu haben. Aber es ist nicht ein einziges Mal passiert, dass es wirklich passiert ist. Ich könnte es also auch einfach drauf ankommen lassen mal. Und
ja, das ist wirklich so im Bereich quasi auch an eigene Erwartungen, also Erwartungshaltung an deine eigene Performance.
Ja, genau. Und weißt du, wichtig ist halt, dass sich Menschen dann auch überlegen, dieses mit dem, dass es funktioniert schon auf einer gewissen Art mit diesem Visualisieren und so. Wichtig ist aber auch, dass du dich damit auseinandersetzt, erstens mit dem Prozess und zweitens damit, welche negativen Erwartungen hast du und was kannst du dann tun? Also überleg dir auch schon Lösungswege dafür. Und genau, das sozusagen auch durchzuspielen. Es könnte auch sein, dass du denkst, oh nee, ich habe auch Kopfschmerzen, ich bin auch schon wieder so müde. Ne? Und ich erlebe ganz, ganz oft, wenn ich mit Menschen spreche, dass sie denken, ich müsste den ganzen Tag schreiben. Oder ich müsste 3 Stunden schreiben. Oder ich müsste 3000 Wörter schreiben und so. Das kann natürlich manchmal dazu kommen, wie ich das gesagt habe, mit dieser Abschlussarbeit, wenn es Richtung Deadline läuft. Aber das kann halt auch sein, dass das sich mehr in deinem Kopf abspielt als in der wirklichen Welt.
Ja. Ich glaube, das ist so ein ganz großes Problem. Also, weil diese Erwartungshaltung an uns selbst, die wird ja ausschließlich in unserem Kopf formuliert. Ja, also ja, es gibt auch Erwartungen von außen, es gibt Erwartungen von außen, die an uns formuliert wird, gerade wenn es eine Auftragsarbeit, also wenn extern eine Deadline gesetzt wird, externe Erwartungen, Bewertungskriterien an den Text kommen. Wie wir das schreiben, ist ja aber eigentlich, das ist unser Ding. Und wie unser Schreibprozess als gut bewertet wird oder nicht, das ist ja eigentlich nur in mir. Also zum Beispiel, okay, klar, so, ich kriege auf der Arbeit von meiner Dezernatsleitung, kriege ich Schreibaufträge. Und diese Schreibaufträge sind verbunden mit, was soll da für ein Text rauskommen und bis wann soll dieser Text idealerweise vorliegen. Und manchmal auch, mit wem schreibe ich diesen Text zusammen. Das ist eigentlich so die einzige Kriteriensache, die so ein bisschen auf den Schreibprozess abzielt, wenn halt gesagt wird, ja okay, das soll, bitte nehmen Sie noch Person XY und Person Z mit rein und schreibt bitte zusammen was. Dann kriege ich ja quasi was für den Schreibprozess verordnet. Die anderen Kriterien beziehen sich aber ausschließlich auf das Textprodukt. Und ähnlich wie Studierende, die an der Hausarbeit schreiben, werde ich auch von meiner Chefin nicht gefragt. Und lief's gut während dem Schreiben, sondern sie bewertet ja nur mein endgültiges Textprodukt. Und auf das bekomme ich Feedback. Und deshalb, das meine ich mit diese Selbsterwartungshaltung, also die Erwartungshaltung an uns selbst, die wird von uns formuliert. So, das ist in fast allen Kontexten immer noch eine sehr, sehr einsame Sache. Selbst in kollaborativen Schreibprozessen. So, also da muss ich dann schon, synchron mit Leuten zusammenarbeiten, damit die meine Performance sehen. Ich schreibe sehr, sehr oft kollaborativ, meistens aber asynchron. Und dann sehen die Leute ja auch nur, ah, okay, bis zu einer gewissen Uhrzeit sind neue Textteile dazugekommen. Wie oft die überarbeitet wurden oder wie ich mich gefühlt habe, während ich die schreibe, das können die ja nicht einschätzen. Und danach fragen die auch nicht. Und ich auch nicht. Ich
würde fast behaupten, dass das sich sogar noch einsamer anfühlen kann, wenn du mit anderen zusammenschreibst, weil du noch mehr das Gefühl hast, sozusagen, bei den anderen könnte es gerade besser laufen oder so, also mehr antizipierst sozusagen.
Das stimmt, ja. Und man sich auch noch beobachteter fühlt, also sich hier ja dann auch in der Realität beobachtet fühlt. Also wer immer schon mal in einem kollaborativen Dokument geschrieben hat, irgendwo online in der Cloud, und dann während dem Schreiben sieht, dass jetzt gerade jemand anderes online kommt, also quasi noch ein User-Icon auftaucht in dem Text. Dieses Gefühl kennen wir, glaube ich, alle, wenn wir das schon mal gemacht haben, so im Sinne von, oh mein Gott, jetzt guckt potenziell gerade eine andere Person mindestens oder mehrere andere Personen gucken gerade live auch auf mein Schreiben. Selbst wenn die an einer völlig anderen... Genau, stimmt. Selbst wenn die gerade an einer ganz, ganz anderen Stelle in dem Textdokument sind und vielleicht überhaupt nicht auf einen selbst achten, und dann achtet mal darauf, ganz oft, das habe ich super oft schon bei mir selbst beobachtet, aber auch bei anderen, sobald man denkt, jemand anderes guckt mir zu, haut man auf einmal Schreibfehler bis zum geht nicht mehr in den Satz rein. Also man verlernt in der Sekunde, wo man denkt, dass einem jemand zusieht, tippen.
Voll. Dennis, ich habe letztens einen Vortrag gehalten über Erwartungen. Und da kam eine spannende Frage, nämlich, was mache ich denn, also wenn ich angenommen, ne, ich bin perfektionistisch und ich bin damit aufgewachsen, dass es auch ein wichtiger Wert ist und so, Perfektionismus. Und jetzt passiert aber Folgendes, ich erwarte also, dass die anderen von mir Perfektionismus erwarten. Wie gehe ich damit um?
Das ist eine sehr gute Frage. Heißt das in dem Fall, also nachfragen, wie sind denn die Auswirkungen davon? Heißt das dann in diesem Szenario, dass man zum Beispiel auch wirklich Probleme hat, Texte oder Textteile rechtzeitig abzuliefern oder überhaupt abzuliefern, weil man wirklich das Gefühl hat, die Qualität ist nicht gut genug und das werden auch die anderen Leute quasi auch so denken? Also führt es wirklich zu einer Schreibblockade oder zu einer Abgabeblockade?
Ja, ich würde tatsächlich auch gucken, nämlich auf, was ist eigentlich Perfektionismus, ne? Und hinter Perfektionismus kann ja zum Beispiel diese Angst vorm Scheitern stehen. Und jetzt mal angenommen, du würdest sozusagen nur ein mittelmäßiges Produkt abgeben. Was ist denn dann?
Ja, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ja, aber das Problem ist, hier ist man wieder, wenn man mit diesen Überlegungen wieder allein gelassen ist, also quasi niemanden hat, mit dem man darüber sprechen kann, dann kann man sich, glaube ich, sehr, sehr viele schlimme Dinge ausmalen, die bei der Abgabe eines mittelmäßigen Produkts passieren können. Ob die realistisch sind oder nicht, sei mal dahingestellt.
Aber am Ende kommst du natürlich so, ja, es kann sein, dass du durchfällst. Also ich würde jetzt mal behaupten, bei zum Beispiel bei Studierenden, Texten von Studierenden ist ja das Schlimmste, was passieren kann, dass du durchfällst. Erstmal von außen, objektiv gesehen. Von innen kommt aber sowas wie, oje, dann, pass auf, ich habe ein geiles Beispiel aus meinem persönlichen Schreiben letztens. Ich habe einen LinkedIn-Beitrag geschrieben. Und ich habe einen LinkedIn-Beitrag geschrieben. So, ich weiß jetzt auch, dass uns Leute zuhören, die den gelesen haben. Es war kein großes Ding, ja. Es war für diese Gruppe Treffpunkt Schreiben. Aber ich hatte auf einmal vor Augen, dass da ja nur Leute drin sind in dieser Gruppe, die alle Profis sind. So, die können das alles. Und auf einmal dachte ich, ach du Scheiße, was denken die denn dann von mir, wenn die so einen Beitrag lesen? Und also, was dann wirklich passiert ist sozusagen, ich gehe jetzt wieder auf die Metaebene, ist dann so Scham, ja, und dann passiert zum einen die Zeigeblockade, Monique Honecker, zum anderen passiert, wird sichtbar unser Bedürfnis nach Bindung, Zugehörigkeit, ganz doll. Das heißt, es ist so eine richtige Urangst. Wir haben Angst, aus der Gruppe ausgeschlossen zu werden, aus dem Rudel. Und das ist ja oft was dann wirklich dahinter steht, ja. Also wenn du dich nicht nach außen als gut genug zeigst, also wenn du denkst, dass du nach außen als dich nicht gut genug zeigst, passiert diese Angst, auf einmal bist du einsam und wirst ausgeschlossen, darfst nicht mehr dazugehören und Imposter, ne? Ich wusste eh, dass sie irgendwann mich entlarven werden, dass ich das nicht kann.
Ja. Das haben ja alle von uns eigentlich, oder also viele von uns, dass wir denken, wir haben in der Gemeinschaft, welche Gemeinschaft auch immer, in der beruflichen Gemeinschaft, in der Privatgemeinschaft, wie auch immer, haben wir eigentlich nichts zu suchen. Aber dann konkrete Frage, wie hast du es geschafft, diesen LinkedIn-Beitrag dennoch abzuschicken? Welche Strategien hast du gewählt, um den senden zu können?
Erstens habe ich gedacht, habe ich das Thema angekündigt im Redaktionsplan, das heißt, Thema war eh klar, ne? Und dann habe ich...
Also Verbindlichkeit war schon mal da. Es war auch klar, dass von dir was kommen muss.
Verbindlichkeit war klar, es ist eine Deadline, hilft mir immer. Deadline, finde ich, ist das einfach das geilste Werkzeug auch gegen Perfektionismus. Weil, und das kann man ja auch mit Freunden oder Bekannten, auch in meinem Masterarbeitsprozess habe ich übrigens mit einer Freundin, die hat dann ein Kapitel von mir gelesen und hat aber gesagt, wenn du das bis Uhrzeit dann und dann nicht schickst, dann lese ich das nicht.
Geil. Ja, gut.
Habe ich immer gemacht.
Also stressig, aber gut. Ja.
So, und das auch in diesem Fall. Es gab ein Deadline und wir haben auch eine ungefähre Uhrzeit vereinbart. Das heißt, es sollte roundabout vormittags sein. Dann habe ich tatsächlich das noch einmal, habe ich das gefeiert, auch das Gefühl in mir. Ich weiß ja, das ist ein Schamgefühl. Das heißt, ich weiß, da wird ein Wert sichtbar. Und habe überlegt, okay, was will ich denn mitteilen? Ja, ich will das mitteilen. Ich will gerne andere Leute motivieren. Lasst uns doch mal darüber reden, welche, in diesem Fall ging es um meine liebsten Schreibpodcasts. Also darüber reden, was wir für Schreibpodcasts hören, weil ich höre einfach gerne Podcasts und ich werde auch gerne von anderen Leuten inspiriert. Das heißt, ich wusste sozusagen mein Ziel. Mein Ziel ist nicht, einen wissenschaftlichen Beitrag zu schreiben, sondern mein Ziel ist, eine Diskussion zu starten, eine Unterhaltung anzufangen. Das ist mein Ziel. Und dann habe ich mir eins meiner liebsten Rechtschreib- und Grammatik-Check Tools genommen, was momentan Duden Mentor ist, und da das nochmal reingeschmissen, nochmal auf die Rechtschreibung und Grammatik geguckt, das dann veröffentlicht.
Also auch quasi nochmal, irgendwie ein externes Hilfstool in Anspruch genommen, das dir nochmal so diesen kleinen Rest Sicherheit zusätzlich gegeben hat, dass du dich wohler fühlen konntest.
Ja, weil das ist nämlich nicht, übrigens nicht mein Kern Lieblingswohlfühl-Komfortbereich, Grammatik, Kommasetzung. Ich habe mal einen Text, hat Dagmar mal von mir gelesen, ich weiß gar nicht mehr welchen Zusammenhang, an der Schreibwerkstatt Mehrsprachigkeit, und hat behauptet, ich würde Komma setzen, wie andere Leute Parmesan über ihre Nudeln reiben. Ich bin darin viel besser geworden. Aber insofern, da ich um dieses Thema bei mir weiß, liebe ich halt diese Tools. So.
Ja. Also wirklich Hilfsmöglichkeiten nutzen. Und dann aber auch dazu gehört dann ja auch wieder so ein bisschen evaluieren, wo man Hilfe gebrauchen kann. Und dann halt gucken, welche Helfer finde ich. Zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel, war jetzt ein LinkedIn-Beispiel, Beitrag. Sagen wir mal, du hättest jetzt irgendwie das Gefühl gehabt, dass du diese typische Sprache von LinkedIn irgendwie nicht triffst und dass du das nochmal in die Richtung machen willst, unabhängig jetzt davon, ob das in eurer Community so eine typische LinkedIn-Sprache ist oder nicht. Da wäre natürlich zum Beispiel eine Möglichkeit gewesen, so, okay, ich nehme irgendein KI-Tool, setzt da meinen Text rein und sagt so, dieser Text soll auf der Business-Plattform LinkedIn veröffentlicht werden. Schreib mir diesen Text bitte ein bisschen in die Richtung um, dass er dem typischen Sprachmuster von LinkedIn entspricht oder irgendwie sowas, um dann zu gucken, okay, wie könnte denn eine Alternative aussehen? Also so Helfer benutzen.
Ja, also ich gebe ganz ehrlich zu, ich finde, dass das nicht gut funktioniert. Ich habe das schon mal versucht, die Plattform, die das Tool, das meiner Meinung nach momentan dafür immer noch mit am besten funktioniert, ist Neuroflash. Geschrieben Neuroflash, ich weiß nicht genau, ich würde das jetzt Englisch aussprechen. Da kannst du nämlich sagen, zum Beispiel benutzt die und jene Schreibstimme zum Beispiel und könntest dann zum Beispiel es auch verlinken mit anderer Leute, ne, wenn du zum Beispiel eine LinkedIn-Person hättest, die du findest, dass das eine gute Sprache ist, dann das so zu verwenden. Du kannst auch einfach sagen, schreib einen LinkedIn-Beitrag. Aber ich finde, dass das ganz oft dann passiert, so ähnlich wie wenn du sagst, schreib einen akademischen Text, liebes generatives KI-Tool, passiert ganz oft, dass die Sprache auf einmal unfassbar kompliziert wird. Die Wörter haben auf einmal drei Silben mehr, als sie vorher hatten. Und das ist so, nein, das ist nicht Ziel gewesen.
Es wird dann halt Stereotyp, also genau, mir geht's gerade gar nicht um die objektive Qualität des Textes, mir geht es darum, ein Tool zu verwenden, um überhaupt die Sicherheit zu bekommen, zu sagen, ja okay, jetzt hat nochmal irgendwas Externes drüber geguckt. Ja. Wer jetzt, also wenn es einfach nur um quasi eigene Erwartungshaltung geht und wie man die vielleicht ein bisschen abfedern kann, würde ich sagen, so ja, vielleicht wird der Text dadurch nicht unbedingt besser, vielleicht hilft es, wenn das Ding ist, was hilft, dass man es abgeben kann, ist es immer noch besser, als wenn man auf sich selbst zurückgeworfen ist und es nicht schafft, das einzureichen, weil man zu viele Zweifel hat. Aber ja, genau. Weiß auch nicht, ich bin nicht in eurer Community, ich glaube aber nicht, dass ihr da so diese klassische LinkedIn-Sprache benutzt und du jeden Beitrag eröffnest mit, ich hatte heute wieder ein interessantes Learning.
Das ist keine gute Hook für einen Beitrag, Dennis. Da musst du noch ein bisschen an deiner LinkedIn-Sprache feilen, glaube ich.
Ich als Vollzeit-Festangestellter gönne ich mir den Luxus, mich einfach wirklich von LinkedIn fernhalten zu können. Ich habe so keinen Bock auf diese Business-Plattform und deshalb kenne ich wirklich faktisch ausschließlich stereotype Klischees über LinkedIn, wo irgendwelche Middle-Management-Guys irgendwie schreiben, heute während meiner Jogging-Session hatte ich eine interessante Idee. Laufen ist wie Personalmanagement, bla bla bla. Also so, das ist meine Vorstellung.
Also ich mag LinkedIn. Das ja tatsächlich relativ gerne dort. Aber naja, also ja, das kann man machen. Ich finde, was auch helfen würde, ist dann sozusagen eine Stufe klassischer, mir LinkedIn-Beiträge anzugucken aus sozusagen meiner Bubble, also in der ich mich bewegen will, ne, die sozusagen in einem ähnlichen Bereich publizieren und deren Beiträge anzugucken. Okay, wie ist denn der aufgebaut? Hauptteil. Quatsch, andersrum. Einleitung, Hauptteil, Schluss.
So sind die immer aufgebaut. Auf LinkedIn. Hauptteil für die Hook, dann erst eine Einleitung schreiben. So, eventuell, ne,
was benutzen die? Also mir sozusagen ganz klassisch die Inseln der Sicherheit rauszuholen. So wie wenn ich eine Hausarbeit schreibe, dass ich mir angucke, wissenschaftliche Artikel in dem Bereich, den ich schreibe, das muss zwar nicht wie ein wissenschaftlicher Beitrag aussehen, aber es sollte ja vielleicht in die Richtung gehen. Oder mir Hausarbeiten von anderen Leuten mal ausleihen. Darf ich mal deine Hausarbeit lesen, wenn die gut gelaufen ist? So, mir Feedback holen. Eh klar, wenn ich beruflich schreibe, fand ich ein ganz spannendes Beispiel, weil mir vor kurzem eine Person gesagt hat, die im Gesundheitsmanagement tätig ist, deren Aufgabe unter anderem dazu gehört, so eine interne Firmenkommunikation, Unternehmenskommunikation, ja, und dann E-Mails rausschicken an Menschen. Und diese Person hatte das Gefühl, so wenn die E-Mails von dieser Person im Postfach der anderen landen, dann löschen die eh gleich nur, weil es keine relevante Information ist. Also die Frage, wie kann ich dann verhindern? Also ist dann sozusagen auch eine, da brauche ich auch eine griffige Hook, ne? Dass ich dann sozusagen auch schon in diesen einen Zeile schreibe, in diesem, die ich ja schon in der E-Mail-Vorschau sehen kann, und ob diese Information für die Leute relevant ist oder nicht. Möglichst schnell und griffig.
Ja.
Und da finde ich, kannst du voll gut abfragen mal in deinem Unternehmen, was erwartet ihr denn eigentlich von mir als Unternehmen, als Gesundheitsmanagerin? Ja, so, womit kann ich dir dann weiterhelfen?
Ja, sowas wird irgendwie, genau, sowas wird irgendwie auch viel zu selten gemacht, ne? Dass man so bei so Formaten, Newsletter-Formaten, Rundmails etc. einfach mal fragt, was wäre denn für euch interessant oder wäre sie überhaupt interessant? Manchmal hat man auch ein bisschen Angst davor, dass dann die Antwort ist, ja, gar nichts. Die interessanteste Rundmail für mich wäre eine Rundmail, die ich nie bekomme. Aber das passiert ja selten.
Und selbst so, dann also, ist so, okay, dann gab es offensichtlich, könntest du jetzt auch übersetzen, noch keine Rundmail, die genau, so spannend und dann hast war du halt einfach,
oder die richtigen Inhalte das, hatte.
Dann hast du kein Beispiel, was du nennen könntest. Ne? Wie mein Partner ist Koch, der sagt immer, wenn Leute ihm alles Mögliche sagen, wie zum Beispiel, ich habe ganz lange gesagt, ich mag keinen Rosenkohl. Und er so, ja, dann hast du Rosenkohl einfach noch nie gut zubereitet gegessen. Echt und nicht gut schmeckt. So. Und so ähnlich ist es ja mit dem Schreiben auch. Ja, dann hast du offensichtlich noch keine gute Rundmail bekommen. Es gibt ja Sachen aus dem Unternehmen, die sinnvoll sind zu wissen.
Total, ja. Was, bevor ich es vergesse, was du noch meintest mit dem, also die Frage mit dem, wie könnte man das mit diesem Perfektionismus von sich selbst lösen? Eine Strategie, zu der aber, glaube ich, auch viel Überwindung gehört, die aber funktionieren kann, ist, diesen Perfektionismus von sich selbst anzunehmen, also erstmal erster Schritt, ihn wahrzunehmen, sich selbst einzugestehen, okay, ich bin perfektionistisch in meinen Texten und dann zu versuchen, das in eine Stärke umzudrehen, die einem die Gewissheit gibt, dass man den Text rausschicken kann. Weil was leitet sich denn ab aus, wenn man perfektionistisch ist, dass man sagt, okay, also genau genommen ist ja quasi mein eigener Überarbeitungsaufwand oder der Anspruch, den ich selbst an meine Texte habe, ist ja wahrscheinlich schon höher als der Durchschnittsanspruch. Unabhängig davon, ob man jetzt der Meinung ist, ob man den eigenen Perfektionismus umgesetzt bekommt, und das ist meistens ja das Problem, dass man denkt, man wird den eigenen Ansprüchen eben nicht gerecht, kann man ja dann versuchen, sich wenigstens irgendwie einzureden, zu sagen, naja gut, aber meine Ansprüche sind halt höher als der Durchschnitt. Und selbst wenn ich meinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht werden kann, müsste es ausreichen, um mit diesem Text durchzukommen.
Du meinst sozusagen,
und daraus dann die Kraft zu ziehen, den halt einfach mal loszuschicken. Ist unglaublich schwer, aber also dieses, man könnte ja quasi den Perfektionismus von einem selbst auch versuchen, als eine, tendenziell eher als eine Stärke wahrzunehmen, als eine Schwäche.
Du meinst, es gibt sozusagen dieses mit, was wäre denn 80% von deinem 100% und schick es halt bei 80%
genau,
los und guck mal, was passiert.
Ganz genau, weil oft, also weil das habe ich oft, dass, also so in Beratung, dass Leute von sich selbst sagen, sie sind perfektionistisch, also das so auf der Reflexionsebene, das wahrzunehmen, kriegen sie hin und daraus aber die Schlussfolgerung ziehen, dass sie halt zu schlecht sind. Und man dann einfach, da kann man ja ansetzen und wirklich sagen, ja okay, du, also genau wie du sagst, du erreichst deine 100% nicht. Wie viel Prozent erreichst du denn deiner Meinung nach von deinem eigenen Anspruch? Sind es 70, 75, 80? Und dann zu überlegen, was bedeuten, wie lassen sich diese 80% des eigenen Anspruches in den Durchschnittsanspruch übersetzen? Und reicht das eventuell, um irgendetwas fertig zu bekommen, veröffentlicht zu bekommen, abzuschicken, was man ansonsten nicht abschicken würde, wenn man nur auf sich selbst schaut? Und dann ist man eventuell, dann ist man mit Sicherheit nicht komplett zufrieden damit im Moment des Abschickens, sonst hätte man diese Probleme ja gar nicht. Aber man macht eventuell vielleicht doch die Erfahrung, dass es ausgereicht hat.
Ich finde auch relativ wichtig den Realitätsabgleich. Ich weiß, der ist nicht immer möglich, aber er ist überraschend häufiger möglich, als Menschen das denken. anderen nämlich mit Menschen zu sprechen, was erwartet, was hast du denn für eine Erwartungshaltung an diesen, ne, was ich auch gerade gesagt habe mit der Umfrage zum Beispiel, oder was hast du denn für eine Erwartungshaltung an den Text mit der bei studentischem Schreiben, was erwartest du denn was erwarten die Dozierenden tatsächlich von dieser Arbeit, und dann auch nochmal nachzufragen oder beim allen möglichen Schreiben, ne, also welche Erwartungshaltung gibt es tatsächlich von außen? Ich bin mal ganz am Anfang meines Studiums irgendwie, ich weiß auch überhaupt nicht, was mit mir los ist, aber ich hatte die ganze Zeit ganz viel, ganz oft wende ich genug Zeit auf und habe ganz oft das Gefühl von, an der Zeit, die ich aufwende, muss man doch den Aufwand sehen können. Und in meinem ersten Studienversuch es war in England, und in England ist wahnsinnig teuer, und weil wahnsinnig teuer auch ziemlich gut begleitet, hast du also sozusagen ein VertrauensprofessorInnen. Und ich bin damals zu meinem, dann waren wir so 6 Studierende, die von dem Menschen begleitet wurden, und ich bin zu meinem Vertrauensprofessor gegangen und habe gesagt, wie viel muss ich täglich lernen? Und dann hat er gesagt, Gute Frage. Ich glaube, im ersten Semester 6 Stunden, im ersten Jahr 6 Stunden, im zweiten Jahr 7 und im dritten 8. Ich habe tatsächlich irgendeine Zahl gesagt. Ich weiß nicht mehr, ob es genau so war, aber. Und dann bin ich total zufrieden rausgegangen, weil ich das Gefühl hatte, jetzt habe ich eine Anleitung für ein richtiges Studium. So geht's. Aha.
Mhm. Hast du, wenn du sagst, an der Zeit, die du reinsteckst, muss ja dann auch der Aufwand und quasi auch die Qualität erkennbar sein. Hast du versucht, das irgendwo anzugeben? Also in dem Gespräch?
So, Hausarbeit eingereicht.
So eine Note?
Hausarbeit eingereicht.
So wie man ja teilweise bei, wenn man Videospiele spielt auf irgendeiner Plattform, dann steht dann ja immer dabei, wie lange man dieses Spiel gespielt hat, manchmal zum großen Erschrecken. Und man dann wirklich so sagen kann, so, ich habe 180 Stunden Baldur's Gate 3 gespielt. Und genauso kann man dann sagen, hier, diese Hausarbeit, ich habe es getrackt, ich habe 90 Stunden an dieser Hausarbeit geschrieben. Was ja auch, also ich meine, 3 ECTS, 90 Stunden Arbeitsaufwand. So gesehen, dass du die nachweist.
Aber witzigerweise habe ich das Gefühl immer noch.
So ein Appendix.
Übrigens, wenn ich schreibe, letzte Woche habe ich einen Blogartikel geschrieben und war so, mit Bildern einfügen und Titelbild und so, weißt du, so 1,5 Stunden. Dann habe ich erst gedacht, geil, 1,5 Stunden, cool. Und dann habe ich gedacht, andere Leute brauchen viel länger für ihre Blogartikel. Das heißt, mein Blogartikel war nicht gut genug. Ich habe nicht genug Zeit reingesteckt. Und da habe ich auch echt schon mit Leuten drüber gesprochen. Es gibt Leute auf Social Media, die sagen, boah, hier ein Blogartikel die Woche und dann musst du hier jeden Tag das und das und das und dann sammelst du dies und so. Und ich brauche halt vielleicht, ich denke halt immer mal wieder drüber nach, was für einen Titel will ich. Dann habe ich den Titel, dann schreibe ich den runter, dann veröffentliche, fertig. Und dann denke ich immer, oh Gott, ich habe nicht genug Zeit reingesteckt. Ja.
Ja, aber ich meine, das ist ja, klar. Auch mit der Selbsterwartung, ne? Weil niemand, das weiß ja niemand, fragt auch niemand nach.
Ja, so, okay. Dann habe ich gedacht, ja gut, ich muss anfangen, in Zukunft Studien zu recherchieren und dann mehr zu verlinken oder so, damit die Leute sehen, wie viel Zeit ich da reingesteckt habe. Ja.
Ja.
Es gibt übrigens noch eine Erwartungshaltung von außen, die ich mir vorhin hier notiert habe, als du so verschiedene von außen Erwartungshaltungen aufgezählt hast. Und zwar eine, die ganz fies ist, weil das ist diese liebgemeinte Unterstützung. Mütter zum Beispiel, in mancher Fällen, in meinem Fall. Zum Beispiel, die dann sagen, ja, aber wir wissen doch, dass du das schaffst. Und dann sitzt da und sagt, Scheiße. Ja. Wenn ich das jetzt nicht schaffe, darf ich nicht mehr jetzt abends zum Essen kommen, oder?
Ach Gott.
Nee, das weiß natürlich, dass es nicht passiert, aber es ist so, ey, das gibt diese wirklich nett gemeinten Sachen von Müttern.
Ja, nett gemeint, aber eventuell in dem Moment nicht hilfreich, wenn es das ist, was man nicht hören möchte oder wenn es nicht mit der eigenen Selbstwahrnehmung übereinstimmt. In diesem Moment.
Ja. Mhm. Ja, genau. Es ist so, ja, und ja. Auch dieses, das bedeutet doch aber, dass ihr denkt, dass es keine Arbeit ist, also weil es mir ja so leicht fallen soll, müsste, oder? Müsste es mir nicht leicht fallen?
Ah,
genauso
nee,
wie ich übrigens
weiß ich
für
nicht.
Einen Blogartikel
nee, den Eindruck.
1,5 Stunden brauche, aber manchmal für einen Dreizeiler einer E-Mail 5 Tage.
Mhm. Ja, ich habe immer das Gefühl, dass familienmäßig, gerade weil, also in meiner Familie ja auch quasi ich die erste Person bin, die studiert habe, manchmal der Aufwand, der in irgendwie meine Studientexte reingeflossen ist, grotesk überschätzt wurde. Tatsächlich eher. Also, dass ich das Gefühl hatte, dass jede meiner Hausarbeiten, die ich im Studium abgegeben wurde, mehr oder weniger zu dem Äquivalent einer Dissertation hochgeredet wurde. Wo dann eher so eine Art Stolz draus sprach, aber ich dann auch mir manchmal dachte so, nee, sorry, so kompliziert ist es nicht. Die habe ich irgendwie in 3 Nächten geschrieben und wirklich sehr, sehr zusammengeworfen, weil ich keine Zeit hatte. Aber
Ja, okay.
Ja.
Zusammengefasst, Dennis?
Ja, zusammengefasst möchte ich vor allem mitgeben, Erwartungshaltung kann auch etwas sein, was man positiv betrachtet. Das muss irgendwie mehr in den Vordergrund kommen. Also quasi klopft euch mal ganz absichtlich und bewusst auf positive Erwartungen an euer eigenes Schreiben und an eure Texte, die ihr schreiben müsst, ab? Worauf kann man sich denn freuen während dem Schreiben des Textes, während dem Schreibprozess? Und worauf kann man sich freuen, wenn der fertige Text da ist? Und sei es nur sowas wie, die Aufgabe ist jetzt erledigt und man hat es hinter sich. Auch das kann eine positive Erwartungshaltung sein. Und so positive Selbstbestärkung. Ich glaube, die hilft, den Prozess besser zu machen und kann manchmal vielleicht das Einzige sein, was hilft, wenn man sonst nichts hat im Schreibprozess, auf das man sich freuen kann.
Ja, für mich.
In der nächsten Woche stehe ich vor einem beruflichen Schreibprojekt, wo meine einzige Kraft, die ich zehre, um nicht verrückt zu werden, ist, dass ich weiß, in spätestens 10 Tagen ist dieses Schreibprojekt beendet, weil dann eine Deadline steht. Und da freue ich mich sehr drauf, auf die Deadline.
Ja, ich würde auch sagen, Realitätsabgleich ist wichtig. Und wir dürfen sozusagen ein bisschen mehr von uns erwarten, als die realistische Erwartung wäre, aber nicht zu doll drüber gehen und auch nicht zu doll drunter sein. Und immer wieder Realitätsabgleich, also Abgleich mit anderen, wie ist dein Schreibprozess zum Beispiel, oder mit Leuten, mit der Zielgruppe, was erwartest du von mir, oder ja, so, ne? Wie schreibst du?
Ja.
Und das ist, glaube ich, beim Schreiben das Allerwichtigste, ja, immer genau. Mal wieder auf die Schreibprozesse, also mit anderen Leuten über Schreibprozesse reden. Weil wir haben die absurdesten Erwartungen. Ich habe das in der Schreibberatung auch letztens wieder gesagt, ja, aber ich weiß ja, dass ich das falsch mache. Und dann so, Moment, wie machst du es denn? Was denkst du denn, wie andere das machen? Ja. Also, sprech drüber.
Ja, und genau. Ja, stimme ich dir komplett zu.
Ach so, und ganz zum Schluss habe ich noch einen Punkt. Ich bedanke mich. Also vielen Dank, nämlich für alle Menschen da draußen, die das auch hören, und vor allem vielen Dank an die Menschen, die uns zwischendurch auch mal schreiben, dass sie das hören. Das fühlt sich irgendwie schön an, weil das bedeutet, dass wir das nicht ganz ins Leere senden. Also ich meine, ich genieße die Gespräche eh mit Dennis über das Schreiben, aber dass da Menschen sind, die das hören, macht es irgendwie nochmal ein Stück anders.
Ja, auf jeden Fall. Podcasting ist ebenfalls teilweise, also auch wenn wir zu zweit sind, dadurch ist es nicht ganz so einsam, aber es ist trotzdem wirklich diese traditionell sehr einsame Sache, dass man das raussendet und eben die meisten Leute halt, und das ist auch völlig okay, stille Zuhörerinnen und Zuhörer sind. Und natürlich sehen wir irgendwie sowas wie Abrufstatistiken und so, und die gehen auch kontinuierlich und langsam nach oben. Also wir wachsen tatsächlich. Das ist sehr schön zu sehen. Aber trotzdem, so diese Zahlen sind halt so, keine Ahnung, wo die herkommen. Es können ja auch alles Bots sein. Deshalb so echtes Feedback zu bekommen von Leuten, die uns sagen, hey, ich habe die und die Episode gehört. Oder wenn ihr uns irgendwo seht, auf einer Tagung oder so, und sagt, hey, ich höre übrigens euren Podcast, der ist total cool. Oder auch, ich höre euren Podcast, macht doch mal das und das, das wäre besser. Das ist auch völlig legitim. Aber einfach, das ist toll. Das motiviert einen, dann irgendwie weiterzumachen damit.
Und ich weiß, das ist immer ein bisschen blöd, aber wenn ihr kurz eine Minute habt oder so, oder 10 Sekunden, würde uns das total freuen, wenn ihr in eurer Podcast-App tatsächlich ein paar Sterne uns vergebt. Weil auch wenn das irgendwie blöd ist, Leute immer dazu aufzufordern, aber es hilft einfach, dem Podcast besser gefunden zu werden.
Ja, wahrscheinlich.
So,
ne?
Heißt also, es zumindest.
Keine Ahnung, wie diese Sterne funktionieren. So heißt es immer zumindest.
Das ist der Podcast-Mythos.
Was ich in einem anderen Podcast gehört habe, was ich tatsächlich eine sehr, sehr coole Variante der persönlichen Werbung finde, die irgendwie auch bei euch, die auch leicht umgesetzt ist, wenn ihr diesen Podcast mögt und gerne hört und ihn für weiterempfehlenswert haltet, dann überlegt doch mal, ob ihr in eurem Freundes-, Bekannten- oder ArbeitskollegInnen-Kreis eine Person habt, der ihr von diesem Podcast erzählen könnt, und erzählt ihr davon. Und also so ein bisschen das alte 3-Fragezeichen-Telefonlawine-Prinzip. Aber ihr müsst es nicht mal mehr mit 2 Leuten machen, sondern so im Sinne von, erzählt einer anderen Person von dem Podcast, die sich eventuell dafür interessieren könnte. Wenn euch keine einfällt, völlig okay, dann erzählt niemandem davon. Muss ja nicht. Bringt dann ja nichts.
Ja.
Aber vielleicht kennt er ja jemanden. Und ich finde, das ist irgendwie eine coole Variante. So, also ich glaube, so für kleine Podcasts, so einfach wirklich so Mund-zu-Mund-Propaganda.
Immer das Beste. Dann.
Ja. Oh, wahrscheinlich hört man jetzt bei mir im Hintergrund das Telefon klingeln.
Für heute.
Was nicht heißt, dass ich aufhören muss, aber. Ja. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.